Hallo und herzlich willkommen zu Fokus Europa, dem Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung. Mein Name ist Tim Pritlaff und das hier ist die 9. Ausgabe, die sich im letzten Diskurs hier erstmalig mit Osteuropa auseinandergesetzt hat. Und mit Herrn Bayrauch sind wir da einmal durch osteuropäische Weiten gezogen und haben mal so für jedes Land fast zumindest zusammengerechnet, wie man diese Länder zu verstehen hat und was so die Hintergründe sind und warum es überhaupt uns so schwer fällt, Osteuropa zu verstehen und einzuordnen, nicht nur in dem neuen EU-Geflecht, sondern auch was so die allgemeine Politik betrifft. Und wo wir noch so ein bisschen herumgeeiert sind, aber was am Rande natürlich auch ein Thema war, ist die Ukraine als nochmal ganz besonderer Teil des osteuropäischen Bereichs. Und das soll dann heute mal der Schwerpunkt sein. Insbesondere wollen wir uns die immer noch andauernde Ukraine-Krise genauer anschauen und diskutieren, was es denn damit eigentlich auf sich hat und wie man das nun, in welchen Hals man das bekommen sollte. Dazu begrüße ich Manfred Zappa. Hallo.
Hallo.
Guten Tag. Du bist Chefredakteur einer Zeitschrift namens Osteuropa, ganz passend. Was ist das für eine Zeitschrift? Wie stellt ihr euch da auf? Was ist Ziel der ganzen Sache?
Die Zeitschrift Osteuropa ist ein lebendiger Anachronismus, weil sie gleichzeitig über Politik und Literatur, über Musik und Geschichte, über Anthropologie und Philosophie, über Soziologie und Geografie berichtet.
Also es ist nicht primär ein politische
Zeitschrift. Nee, es ist eine Zeitschrift, die auch gleichzeitig steinalt ist. Sie ist nämlich 1925 zum ersten Mal erschienen. Es ist eine sehr deutsche Zeitschrift und in dieser Zeitschrift spiegelt sich das ganze Elend des deutschen Umgangs mit Osteuropa von 25 bis 1933, so aus dem Geist von Rapallo gemacht worden, dass die zwei Verlierermächte Deutschland und das bolschewistische Russland irgendwie versucht haben, miteinander zu kooperieren. Und es war eine wissenschaftliche Gründung eines Berliner Historikers, Otto Hoetsch, und hat damals eigentlich schon die Grundlagen für das gelegt, was wir heute noch machen, nämlich fundierte empirische Analyse auf der Grundlage der Überzeugung, es hat keinen Sinn, über die Länder zu reden, sondern man muss hinreisen, man muss mit den Leuten reden, man muss wissenschaftlich fundierte Urteile mit Daten, Fakten hinterlegen, um überhaupt das in den Griff zu kriegen. Ja, und dann gab es die Zäsur 1933 und dann hat die Zeitschrift Osteuropa genau das Gleiche mitgemacht, was wir aus allen anderen Bereichen der deutschen Geschichte kennen. Es gab Täter, es gab Opfer. Und es gab Leute, die als Zuschauer an der an der Seitenlinie im Prinzip standen. Es wurde versucht, die Zeitschrift auf Kurs zu bringen. Und andere sind sofort in die Emigration gegangen. Und in der Zeitschrift haben relativ viele russische Juden auch mitgearbeitet, die nach der Oktoberrevolution nach Berlin gekommen waren. Und von denen sind einige in Auschwitz umgebracht worden. Und trotzdem hat die Zeitschrift von 33 bis 39 eigentlich einen relativ stabilen, empirischen, weitgehend ideologiefreien Kurs halten können. Aber nach dem Überfall auf Polen am 1. September 39 ist sie dann eingestellt worden. Und einer derjenigen, der sich...
Also vom Regime eingestellt worden oder hat sich selbst
eingestellt? Es ist völlig unklar. Es ist völlig unklar. Wir haben versucht rauszufinden, was da genau passiert ist, ob das ein Verbot war oder ob das im vorauseilenden Gehorsam eingestellt wurde. Das haben wir nirgends gefunden, weil das Archiv verbrannt ist. Und es gab eine relativ große Nähe zum Auswärtigen Amt in dieser Gründungsperiode. Und auch im politischen Archiv des Auswärtigen Amtes gibt es dazu nichts. Und einer derjenigen, der relativ früh kapiert hatte, was mit dem Nationalsozialismus es auf sich hat, Klaus Mehnert, der ist emigriert und ist aus der Emigration Anfang der 50er Jahre zurückgekommen, aus den USA damals. Er hat sich über die Sowjetunion China in die USA geflüchtet und hat dann 1951 die Zeitschrift wieder gegründet. Und seitdem erscheint die Zeitschrift weltweit einzigartig, Monat für Monat, in diesem von mir eingangs geschilderten interdisziplinären Charakter. Und es ist die einzige Zeitschrift mit so einem Raumbezug. Eben in unserem Fall wäre das Osteuropa oder Eurasien, die eben monatlich erscheint. Und wir haben zwangsläufig in den vergangenen Jahrzehnten dann auch die politischen Zäsuren in der Zeitschrift wiedergefunden. Also der Ost-West-Konflikt spiegelt sich in der Zeitschrift. Insofern, als während der Eiserne Vorhang existierte, praktisch niemand aus der Sowjetunion als Autor dort schreiben durfte, weil es einen ideologischen Konflikt zwischen dem Westen und dem Osten gab. Und in dem Augenblick, in dem die Mauer fiel, in dem Augenblick, in dem sich der Osten ausdifferenziert hat, sind auch unsere Autorinnen und Autoren viel internationaler geworden. Wir haben heute etwa so um die 50% der Autoren aus den jeweiligen Ländern. Wir publizieren im Jahr etwa so 150 Studien, die in den verschiedenen Heften, das können Themenhefte, Länderhefte oder ganz normale offene Hefte sein, auftauchen. Und ein Prinzip, was auch ganz, ganz anders ist, als das in vielen Zeitschriften der Fall ist, lautet, jeder muss das Recht haben, in seiner Sprache zu schreiben. Also das, was als Charakteristikum Europas natürlich auch gilt, die Vielsprachigkeit, die lassen wir zu, weil wir der Meinung sind, insbesondere Gesellschaftsanalyse erfordert eine sehr differenzierte Klarheit im Denken und das funktioniert in der Regel immer nur in der Muttersprache. Ja. Und es ist einer der Mythen der Gegenwart, dass alle Leute Englisch könnten, wenn man mal sieht, wie die Manuskripte in diesen sogenannten englischen Sprachen dann verfasst sind. Das ist nicht zu machen. Und wir haben jetzt natürlich dann zweitens, je nach der Bedeutung dieser Länder, auch unterschiedliche Schwergewichte in der Behandlung. Russland, Polen, Ukraine sind die Länder, die am stärksten von uns analysiert werden. Aber der Begriff Osteuropa, der verändert sich natürlich auch über den Lauf der vergangenen 90 Jahre. Osteuropa war in der Gründungsphase eigentlich gleichbedeutend mit dem bolschewistischen Russland. Während des Ost-West-Konflikts war Osteuropa all das, wo kommunistische Parteiherrschaft existierte. Und Osteuropa ist heute für uns der gesamte post-sowjetische Raum, aber auch Ost-Mitteleuropa, also Polen, die baltischen Staaten, Ungarn, Tschechien.
Die sich ja selber teilweise gar nicht so sehen.
Ja, wobei wir das sehr pragmatisch lösen. Ja, man darf nicht vergessen, dass auch nicht klar ist, was Europa ist. So zu tun, als wäre klar, wo die Grenzen Europas sind, ist auch ahistorisch. Das Europa des Karolingerreichs ist ein anderes Europa als im 19. Jahrhundert. Und selbst wenn wir heute schauen, dann ist klar, das Europa der Europäischen Union ist viel kleiner als das Europa des Europarats. Und das Europa des Europarats ist natürlich nicht deckungsgleich mit dem Europa, was die OSZE, nämlich die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, zugrunde legt. Und da haben wir sogar das Phänomen, dass aus der Logik des Ost-West-Konflikts noch, dass man Sicherheit und Frieden in Europa nicht ohne die USA und Kanada denken konnte, ein Europa über die Grenzen des eurasischen Kontinents hinausgeht. Denn die USA und Kanada sind nicht Europa. Also so zu tun, als wäre nur Osteuropa eine willkürliche Setzung, ist natürlich falsch. Das gilt für Europa, das gilt für jeden dieser Raumbegriffe zwangsläufig. Und wir lösen das ganz einfach auf eine funktionale Art und Weise. Form follows function. Wenn wir über Landwirtschaft beispielsweise schreiben, dann endet Europa in der Regel an der Ostgrenze der EU, weil hier die EU-Standards entscheiden, ob landwirtschaftliche Politik von Brüssel aus bestimmt wird oder aber von den jeweiligen Nationalstaaten. Wenn wir über Menschenrechte reden, dann ist natürlich der Europabegriff des Europarates oder der OSZE für uns handlungsleitend, weil die Staaten, die Mitglied des Europarats sind, sich natürlich auch an die Europäische Menschenrechtskonvention halten müssen. Also da sind wir ganz flexibel, da sollte man keinen Kampf mehr drum machen. Und auch die Ostmitteleuropäer, wie die Polen oder die Tschechen, die während des Endes des Ost-West-Konflikts peinlich bemüht waren, auf keinen Fall mit Osteuropa in einen Topf geworfen zu werden, sind da mittlerweile sehr entspannt und sehen das als pragmatische Logik. Denn innerhalb der EU gelten selbstverständlich die Balten als die östlichen EU-Mitgliedstaaten und sie akzeptieren damit auch die Zuschreibung, dass sie Osteuropäer sind.
In gewisser Hinsicht ist ja auch Deutschland Teil von Osteuropa.
Absolut, absolut. Also die Stadt gerade hier, in der wir leben, in Berlin, verösttlicht in einem atemberaubenden Tempo, wenn wir sehen, wie es wieder so etwas wie ein russisches Berlin gibt oder ein polnisches Berlin. Mhm. Das ist atemberaubend und gleichzeitig voller Brüche und faszinierend, ähnlich so, wie es das russische Berlin in der Zwischenkriegszeit war.
Nochmal kurz zur Zeitschrift. Herausgegeben wird das von der Deutschen Gesellschaft für Osteuropa-Kunde. Mhm. Was ist das nochmal?
Na, die ist sogar noch ein bisschen, die ist sogar noch ein bisschen älter. Die ist 1913 gegründet worden ist und, mhm. und ist ein Zusammenschluss aller Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich in den unterschiedlichen Disziplinen mit Osteuropa beschäftigen. Der Großteil der Leute sind Historiker, Slawisten, Politikwissenschaftler, aber dann sind auch eine Reihe von Leuten aus den Ministerien oder Journalisten dabei, die sich im Alltagsleben als Multiplikatoren mit Osteuropa beschäftigen.
Ja. Das heißt, das Ganze ist auch eher akademisch aufgesetzt, kann man das so sagen? Oder
nee, also der Auftrag der DGO, es ist ein gemeinnütziger Verein, lautet Know-how-Transfer zu leisten. Wir wollen Wissen aus den Universitäten, aus dem akademischen Milieu in die breite Öffentlichkeit einspeisen. Und das bedeutet natürlich, dass wir gerade nicht die schlechten Seiten der akademischen Landschaft hegen und pflegen. Wir wollen klar sein, wir wollen frei von Jargon, frei von akademischer Umständlichkeit und wir wissen, dass diejenigen, die verstehen sollen, was beispielsweise in Russland oder in der Ukraine passiert, keine Spezialisten sind, sondern wir müssen uns dann darum bemühen, das in einer Sprache und in einer Form zu präsentieren, die auch tatsächlich aufgegriffen wird. Und primär ist die Zeitschrift eine Zeitschrift für Multiplikatoren. Also sie wird gelesen überall auf der Welt, in den Universitäten, in den Instituten, all derer, die sich mit Osteuropa beschäftigen. Sie wird gelesen in den Botschaften, in den Ministerien, die sich mit osteuropäischen Themen und Ländern beschäftigen, und in den Zeitschriften und Zeitungsredaktionen, die Hintergrundanalysen haben wollen. Aber dieser Fokus, der bedeutet trotzdem, dass es das eine relativ klare, nicht akademische Verständigung sein soll.
Hm. Vielleicht nochmal so zum persönlichen Engagement, abgesehen jetzt von der Tätigkeit als Chefredakteur, was macht die Faszination des Themas für dich aus? Wie bist du dazu überhaupt gekommen?
Ja, ich bin ein typischer Gorbatschow-Boomer, würde ich sagen. Ich habe während des Ost-West-Konflikts angefangen, Politikwissenschaft, internationale Beziehungen mit Schwerpunkt Friedens- und Konfliktforschung zu studieren und habe mich da in den Jahren, als es um die Nachrüstungsdebatte ging, mit der Frage beschäftigt, glauben eigentlich die sowjetischen Führer das, was sie sagen? Oder sind wir mit einer Priestertrugstheorie konfrontiert? Glauben die Priester wirklich an Gott? Glauben die Kommunisten wirklich an das, was sie sagen? Und da habe ich relativ schnell festgestellt, dass das ziemlich schwierig ist, vernünftig in das einzusteigen, was in Moskau oder in der Sowjetunion gedacht wurde, weil die Zahl der Materialien, der Quellen, die übersetzt wurde, sehr begrenzt war und die Wahrnehmung damit natürlich reduziert. Und dann habe ich angefangen, mich wirklich auf Russisch einzulassen, habe Russisch gelernt und bin dann dem Vorschlag, der damals während des Ost-West-Konflikts vor allen Dingen von Rechten immer wieder genannt wurde, geh doch mal rüber. Dem bin ich mal nachgekommen und bin in die Sowjetunion gereist und habe in der Sowjetunion in einem atemberaubenden Crashkurs Russisch gelernt, war vorher in Bochum im Russikum und war dann in Moskau im Eisenbahninstitut und in der Ukraine und habe mich dann in einer Doktorarbeit mit dem bis heute eigentlich erstaunlich aktuellen Thema beschäftigt. Was sind denn die Auswirkungen des Afghanistan-Kriegs auf die Sowjetunion gewesen? Und mir ist damals die Sowjetunion unter meinem Doktorarbeitsthema zusammengebrochen. Aber es war natürlich genau die Zeit, in der wahnsinnig Umbrüche in Ostmitteleuropa und in Osteuropa sich vollzogen. Keiner konnte sich das vorstellen. Ja, und ich war 1991 jeweils in Moskau gewesen, 1990, als Russland auch sich unabhängig erklärt hat, 1991, während des Putsches im August. Und das waren natürlich super spannende Sachen. Und ich bin damals das erste Mal, übrigens unmittelbar nach diesem Putsch, bin ich zu einem Studienaufenthalt weitergereist in die Ukraine und habe damals schon registriert, dass der Unterschied zwischen Russland und der Ukraine nicht nur klimatisch, sondern auch von der ganzen Atmosphäre der Stadt in Kiew wirklich mit Händen greifbar ist. Und dann habe ich eben mich akademisch mit diesem ganzen Raum beschäftigt und habe immer versucht, diese beiden Schwerpunktthemen, die mich interessiert haben, Fragen der Friedens- und Konfliktforschung, warum Krieg, warum Konflikte, warum Eskalation, was sind die Bedingungen dafür, aus Konflikten wieder rauszukommen, mit Osteuropa zu verbinden. Und als in Deutschland nach dem Ende des Ost-West-Konflikts der fatale Fehler an allen Ecken und Enden gemacht wurde, an den Universitäten die Stellen für Politikwissenschaftler beispielsweise komplett zu streichen, weil man glaubte, man brauche kein Know-how mehr über Russland oder über Osteuropa. Dann stand ich ein bisschen da wie der nackte Kaiser. Ich hatte eine hochqualifizierte Ausbildung, aber keine Perspektive, irgendwo einen Job zu haben. Und dann kam die Frage, ob ich mir nicht vorstellen könnte, die Zeitschrift Osteuropa zu leiten. Und das wollte ich zunächst nicht. Und dann habe ich es gemacht und ich habe noch kein einziges Mal in den 13 Jahren, die ich die Zeitschrift jetzt leite, auch nur einen einzigen Tag mich gelangweilt oder das bereut, weil das eine derartig abwechslungsreiche und atemberaubend anregende Tätigkeit ist, die sich eben aus dieser speziellen Anlage der Zeitschrift ergibt. Ja, wir können Sachen machen, die normalerweise überhaupt niemand aufgrund der Spezialisierung machen kann. Wir machen was über den komplett in Vergessenheit geratenen sowjetischen Komponisten polnisch-jüdischer Herkunft Mieczysław Weinberg. Den einzigen, der eine Oper über Auschwitz geschrieben hat, der seine ganze Familie im Holocaust verloren hat. Ja, der 2010 überhaupt erst in Westeuropa angekommen ist. Wir machen aber auch etwas über die Arktis, wo wir uns mit der Frage beschäftigen, welche Auswirkungen hat eigentlich der Klimawandel auf die Ausbeutung der Ressourcen? Führt das unter Umständen zu Konflikten zwischen den Arktisanrainern oder ist das völkerrechtlich alles geklärt? Und wenn wir zu dem Ergebnis kommen, die Arktis ist nicht so wichtig. Wir wollen wissen, warum hat Russland im Syrien-Konflikt eine andere Position als im Libyen-Konflikt? Dann machen wir das. Und dieses Maß an Freiheit und gleichzeitiger permanenter Notwendigkeit, sich intellektuell komplett neu zu orientieren und weltweit immer zu gucken, wer sind denn eigentlich die Experten, die etwas über Syrien und Russland oder über die amerikanische Perzeption der russischen Politik in Syrien sagen können, das ist ziemlich spannend und das hält unglaublich ein Fit und vor allen Dingen führt es absolut zur Immunisierung gegen Routine. Also es gibt keine Langeweile und es gibt keine Wiederholung in diesem Job. Das ist faszinierend.
Nichtsdestotrotz sind so die Nachrichten aus diesen Regionen in der letzten Zeit so ein bisschen eher beunruhigender Natur. Nach dieser ganzen Euphorie in den 90er Jahren, wo dann erstmal so das bestehende politische System wie so, ja, wie ein Kartenhaus eigentlich zusammengefallen ist. Ein Land nach dem anderen klappte so um. Ich weiß noch, ich habe das so als noch recht junger Mensch so wahrgenommen und irgendwie wirkte das alles so wie so ein natürlicher Prozess und dann feierte man sich ja in Europa auch gleich in so einer neuen Zeit und jetzt Frieden für immer und alles ist super und das alte böse System ist weg, sowieso die Hexe ist tot und alle waren irgendwie happy und tanzten mit roten Schuhen irgendwie auf dem Hofplatz und dann ging das irgendwie ja auch 20 Jahre alles ganz gut, ne, noch gepaart mit der EU-Erweiterung. Jetzt habe ich so den Eindruck, kommt man so ein bisschen an so einen Punkt, wo die Widerstände einfach wieder stärker werden und nirgendwo zeigt es sich offenbar so stark wie in der Ukraine. Ich meine, es gibt mit Weißrussland natürlich noch so ein anderes, im wahrsten Sinne des Wortes, weißen Fleck auf der europäischen Landkarte, so ein Land, was irgendwie niemand versteht, wo, glaube ich, noch weniger Kenntnisse darüber vorherrschen, was eigentlich Sache ist, als in der Ukraine. Aber auch die Ukraine scheint allen doch große Fragezeichen, nicht nur der Öffentlichkeit, sondern auch der Politik, große Fragezeichen ins Hirn zu setzen. Und jetzt gab es diese Eskalation, weiß nicht, wir haben jetzt fast April 2015, vor ungefähr einem anderthalb Jahr fing es an zu brodeln. Was ist da passiert? Was hat sich da auf einmal entfaltet in diesem Land, was wir nicht verstehen?
Na, die Ukraine ist ein Nachzügler. Streng genommen muss man sagen, das, was wir hier sehen, ist nichts anderes als eine nachholende Revolution in einer Form, wie sie die Polen 1979-80 mit der Solidarność hatten. Der Euromaidan ist die erste demokratische Massenbewegung, die wieder über 1 Million Menschen auf die Straßen gebracht hat. Und wie das bei jeder Revolution ist, sie ist völlig unvorhersehbar gewesen. Niemand hat erwartet, dass es zur arabischen Revolution kommt in Tunesien oder in Ägypten. Niemand hat erwartet, dass 2010 nach gefälschten Wahlen plötzlich eine Massendemonstration in Minsk ausbrechen würde. Und niemand hat erwartet, 2012, im Winter 2011, 2012, nach dieser komischen Machtrochade zwischen Medvedev und Putin in Russland und den gefälschten Wahlen, dass von heute auf morgen hunderttausende Leute in Moskau demonstrieren würden. Und niemand hat erwartet, dass am 27. November 2013, als ein Journalist, Mustafa Nayem, ein Fernsehjournalist in der Ukraine, auf Facebook einen Aufruf absonderte: Ich gehe auf den Maidan, wer kommt mit? Zuerst ein paar Studenten, dem folgten, aber daraus eine Massenbewegung wurde. Warum? Was hat Nayem motiviert, diesen Aufruf zu schreiben? Ganz einfach. Weil kurz zuvor der damalige autoritäre Präsident Viktor Janukowitsch entschieden hatte, das lang ausgehandelte und eigentlich zur unterschriftsreife Assoziationsabkommen mit der EU, das Verbesserungen in wirtschaftlicher und handelspolitischer Hinsicht für die Ukraine nahelegte und gleichzeitig wirtschaftliche Unterstützung der EU an ganz bestimmte Reformen im Inneren des Landes koppelte, dass Janukowitsch zu dem Ergebnis kam, von heute auf morgen, er lässt es bleiben. Und dass dieses eigentlich technokratische Problem zu einer Explosion in der Ukraine führte, hatte keiner erwartet. Warum? Zweiter Schritt. Weil in der Situation sich all das an Frust bahnbrach, was sich in der Ukraine seit 25 Jahren aufgestaut hatte. Eine autoritäre, korrupte, unkontrollierte, kleptokratische Herrschaft, die dazu führt, dass die Menschen in der Ukraine in jedem Lebensbereich unwürdig behandelt sind. Korruption an den Schulen, Korruption an den Universitäten, Korruption in den Krankenhäusern, Korruption, wenn man einen Führerschein haben will. Und aus diesem Anlass wurde eine Demonstration für Würde. Eine Demonstration für Demokratie, für Menschenrechte, weil mit dem Stichwort Assoziationsabkommen mit der EU all das verbunden wurde, was mit der Chiffre Europa eben verbunden ist. Gewaltenteilung, Rechtsstaatlichkeit und das, was wir im deutschen Grundgesetz in Artikel 1 haben. Die Würde des Menschen ist unantastbar.
Wer war denn das, der da hingegangen ist?
Das waren in den ersten Wochen, waren das überwiegend Studenten, waren es junge Leute. Und in dem Augenblick, als das Regime annahm, es wird einfach diese demokratischen Proteste von im Prinzip netzaffinen Facebook-Generationsleuten, Studenten ignorieren können, weil sie nicht wirklich in der Gesellschaft verankert sind, da schien das so vor sich hin zu dümpeln. Das war auch die Zeit im Winter, wo man mit 20 Grad minus in Kiew konfrontiert war. Und plötzlich aber klar wurde, mit der zunehmenden Verhärtung des Regimes, dass es hier nicht nur um die Frage EU-Assoziationsabkommen ging, sondern tatsächlich um die Frage, wie wollen wir leben? Und dann passierte etwas, was die Hannah Arendt im Prinzip in ihrer fundamentalen Unterscheidung zwischen Macht und Gewalt schon betont hat. Eine Gesellschaft, die vorher total gelähmt und gespalten war, hat sich selbst ermächtigt. Leute haben sich zu den Subjekten des politischen Handelns gemacht. Sie haben gesagt, jetzt zählt es. Wir müssen im Prinzip versuchen, die Ukraine in eine andere politische Richtung zu bewegen. Und es ist genau die Mobilisierung dann passiert, die wir in Polen 1979-80 hatten. Es gelang aus dem engen Milieu der Studenten in ein breites Milieu von unterschiedlichen Generationen, unterschiedlichen Bildungshorizonten, unterschiedlichen sozialen Gruppen und auch unterschiedlichen Regionen der Ukraine vorzudringen. Etwas, was hier immer falsch dargestellt wird, ist, dass es eine Konfrontation zwischen Leuten, die nur in Kiew oder in der Westukraine und der Ostukraine gegeben hätte. Keineswegs. Auch in der Ostukraine waren zig Leute unzufrieden mit dem autoritären Janukowitsch-Regime und haben die Maidan-Bewegung unterstützt. Und
es gab doch auch schon 10 Jahre vorher eine Revolution, die, sagen wir mal, unter dem Begriff Orangene oder Orange Revolution eingegangen ist.
Ja, es gab.
Wie verhält sich das denn dazu?
Na, es gab nicht nur die Orange Revolution 2004, 2005, die sich an wie in Russland 2012 gefälschten Wahlen entzündete, wo auch genau die gleichen handelnden Akteure wie Janukowitsch und Putin und in Russland dabei waren. Damals begann es damit, dass einer der demokratischen Kandidaten, Viktor Juschtschenko, vergiftet wurde, als er kandidieren wollte. Und das klar wurde. Ja, und da ist natürlich der Kern des rechtsstaatlichen Gedankens berührt. Das ist so banal, das hat nichts mit Verschwörungstheorien oder sonst was zu tun. Es geht ganz klar um die Frage, Kandidaten um die Präsidentschaft dürfen nicht vergiftet werden. Und in dieser Situation hat sich eine Protestbewegung gegen die gefälschten Wahlen durchgesetzt und man erwartete, dass die Farbe, die diese Protestbewegung zu ihrem Erkennungsmerkmal machte, nämlich die Orange, dass diese Orange-Revolution dann in der Lage sei, nachdem Juschtschenko und auch eine orange Regierung gewählt wurden, das Land an Haupt und Gliedern zu reformieren. Das war aber falsch, weil die persönlichen Machtkämpfe zwischen Juschtschenko als Präsident und der damaligen Premierministerin eigentlich das Land gelähmt und zerrissen haben.
Timoschenko
zerrissen haben. Julia Timoschenko, die Ikone im Prinzip der Orangenrevolution. Und vor allen Dingen ein Charakteristikum der Ukraine, das nämlich oligarchische Strukturen, Interessengruppen, Einflussgruppen, den Staat seit 1985, also noch unter der Sowjetunion, je nach Branchen und Regionen wirtschaftlich kontrolliert haben und ihre Einflussinteressen durchgesetzt haben. Aber was man in dieser Hinsicht sagen muss, es ist nicht der erste Aufbruch gewesen, sondern in der Ukraine gab es auch bereits während der Perestroika zum Beispiel Streiks von Bergarbeitern, die sich um ihre eigenen Interessen gekümmert haben. Es war der Beginn dieser Bergarbeiterkampagne, der dann auf Russland auch ausstrahlte. Also etwas, was ganz ungewöhnlich in dieser frühen Phase der Sowjetunion war, vollzog sich auch damals in der Ukraine, dass die Leute ihre eigenen Interessen in die Hand genommen haben und ihre politischen Forderungen artikuliert haben. Das ist etwas, was sich eigentlich immer wieder durch die ukrainische Geschichte zieht. Aber was man eben auch sagen muss, die Rahmenbedingungen, die politischen, ökonomischen Rahmenbedingungen einer eigentlich nicht reformierten, nicht entflochtenen, nicht durch Gewaltenteilung, nicht durch Transparenz gekennzeichneten Gesellschaft waren so schlecht, dass sowohl der Aufbruch 1990-91 als auch 2004 versandete. Und niemand erwartet hatte, dass es einen so starken Neuaufbruch wie den des Euromaidan geben würde. Und der fundamentale Unterschied nun ist, dass die Akteure des Euromaidan die Erfahrung der gescheiterten Orangenrevolution eigentlich genau wissen und klar sehen, dass nur in dem Augenblick, in dem zivilgesellschaftliche Kontrolle und zivilgesellschaftliche Mobilisierung tatsächlich anhält, so etwas wie Reformen tatsächlich durchgeführt werden.
Wie war denn jetzt diese Situation einzuschätzen? Also es gab diese Proteste, Janukowitsch strauchelte, weil er irgendwie keinen richtigen Weg fand, mit diesen Protesten umzugehen. Das Ganze heizte sich dann von allen Seiten auf. Auch der Westen fing ja dann langsam an, davon Kenntnis zu nehmen. Teilweise sind dann dort ja auch deutsche und andere westliche Politiker dahin gefahren, haben sich dort irgendwie präsentiert und mit den Freiheitsbestrebungen da ja gemein analytisch, gemacht.
Thema analytisch muss man einfach drei verschiedene Ebenen meines Erachtens trennen. Das eine ist, es ist in der Anfangsphase ein innenpolitischer Machtkonflikt. Und in dieser innenpolitischen Machtkonflikt hat eine gesellschaftspolitische Ebene. Dieser innenpolitische Machtkonflikt vollzieht sich zwischen dem herrschenden Regime, für das damals Viktor Janukowitsch stand, und auf der anderen Seite eine außerparlamentarische gesellschaftliche Bewegung des Euromaidan, die gesellschaftliche Orientierung hatte, wir wollen eine Demokratie westlichen Typs aufbauen, mit Transparenz, mit nicht korrupten staatlichen funktionierenden Organisationen, in denen unsere Würde als Mensch orientiert gewährleistet ist. Neben diesem innergesellschaftlichen Machtkonflikt gibt es einen außenpolitischen Konflikt. Dieser außenpolitische Konflikt hat zwei Richtungen. Der außenpolitische Konflikt nach Osten ist der nach Moskau. Moskau schaut auf diese Demonstration und begreift sie als eine existenzielle Gefährdung ihres eigenen politischen Herrschaftsmodells. Weil die Demonstrationen im Dezember 2011, 2012 gegen die gefälschten Wahlen in Moskau von den immer autoritärer werdenden Potentaten rund um Putin niedergeschlagen und seitdem verfolgt werden. Nun passiert genau das Gleiche in der Ukraine und Moskau sieht darin eine eminente Gefahr des eigenen Herrschaftsmodells und gleichzeitig der eigenen Ansprüche, die Russland mit der Ukraine hat. Richtung Westen ist der außenpolitische Konflikt einer, der sich um die Frage dreht, wie stark verwestlicht eigentlich sich die Ukraine und wie stark ist die Ukraine bereit, sich an die EU anzupassen. Faktisch können wir von einer Integrationskonkurrenz zwischen Moskau und Brüssel reden. Und nach der Wahrnehmung in Moskau, die eine Nullsummenlogik ist, schien jeder Schritt, der in der Ukraine gegangen wird, Richtung EU, ein Verlust an Einfluss, ein Verlust an strategischen Optionen für Moskau zu bedeuten. Das heißt, es kommt zu einer Überlagerung von einem innergesellschaftlichen, machtpolitischen, außenpolitischen und internationalen Konflikt. Und diese vier Konfliktebenen, die Konfliktlinien laufen eigentlich parallel. Und in dem Augenblick, in dem Konfliktlinien parallel sind, dann kommt es in der Regel zur Eskalation, dann kommt es zu einer Verschärfung.
Weil die Interessenlage EU, einfach nicht so klar ist und alles zusammenkommt.
Die EU, da dürfen wir uns nichts vormachen, die EU war total schockiert. Und viele Leute im Westen waren es auch.
Wovon
dass
genau?
Dass ausgerechnet dieser osteuropäischen Ukraine die Europäer daran erinnern, wofür Europa eigentlich steht. Dass Europa dort verbunden wurde mit Leben in Würde, Rechtsstaatlichkeit, Gewaltenteilung, Freiheit. Das ist bei uns in Westeuropa, das von einem Krisenmodus gezeichnet ist, wo wir eine Alternative für Deutschland mit antieuropäischem Zungenschlag haben.
Oder auch
wo in Frankreich der Front National mittlerweile bei den Regionalwahlen zweitstärkste Partei geworden ist.
Und die UKIP auch in den USA.
Wo sich, UKIP in Großbritannien, ja?
In Großbritannien.
Wo sich mitteleuropäische Antieuropäer wie Orban in der Öffentlichkeit hinstellen und sagen, sie sind mittlerweile stolz, nicht liberale Politiker zu sein und sie wollen keine liberale Idee. Ja, und in dieser Situation erinnert ausgerechnet eine außerhalb der EU stattfindende demokratische Bewegung die EU daran. Aber wir wissen, was der Vorteil an dem Modell Europa eigentlich ist. Das war natürlich eine unglaubliche Situation. Und in dieser Phase ist die EU überhaupt erst aufgewacht. Denn vorher, machen wir uns nichts vor, das muss man in aller Schärfe sagen, bestand die gesamte Politik der Europäischen Union gegenüber den Nachbarn der Europäischen Union, also gegenüber den Staaten im Südkaukasus, Aserbaidschan, Armenien und Georgien, Moldawien und der Ukraine, sowie Belarus, wobei dieses Programm da wegen der Diktatur im Inneren aufgehoben war, darin, sie so weit wie möglich fernzuhalten. Das war die Politik der Europäischen Union unter dem Stichwort Nachbarschaftspolitik. Die EU hat die ganzen Jahre seit 2004 offen gelassen, was ist eigentlich diese Nachbarschaftspolitik? Eine Alternative zur EU? Oder aber ist es ein Weg zur Mitgliedschaft der EU? Aber faktisch hat sie die alle an der langen Hand verhungern lassen. Einfach deshalb, weil die Osterweiterung der Europäischen Union bei gleichzeitiger Vertiefung der Integration ja nicht wirklich eindeutig funktioniert hat. Und wir sehen, wie schwierig es ist, mit Rumänien, Bulgarien oder Griechenland, die vergleichsweise überschaubaren Probleme haben, fertig zu werden. Und in der Situation wollte sich niemand in Brüssel und niemand sonst groß mit den Osteuropäern am Rande der EU auseinandersetzen und auch zunächst überhaupt nicht mit der Ukraine. Und erst in dem Augenblick, in dem Moskau interveniert hat, in dem Moskau klargemacht hat, du, Janukowitsch, reagiere mit Gewalt, schlage das nieder, versuche diese demokratische Bewegung unter Kontrolle zu kriegen, ist überhaupt der Konflikt dann eskaliert. Und das war die Situation, die im Februar letzten Jahres sich vollzogen hat, als Scharfschützen des Regimes in die Menge geschossen haben und 100 Tote zu beklagen waren. Da war die Eskalation im Prinzip relativ unvermeidbar.
Wie gut ist das denn dokumentiert, dass das eine Anweisung oder Anregung aus Russland war?
Ziemlich deutlich. Also man weiß mittlerweile, dass Putin Medvedev beauftragt hat. Medvedev ist ja mittlerweile der Regierungspräsident wieder, ist Regierungschef, Ministerpräsident, nicht Präsident, sondern Ministerpräsident, Regierungschef, mit Janukowitsch Kontakt aufzunehmen und klarzumachen, Janukowitsch muss da reagieren. Und diese Sachen, dass Russland da eindeutig auf eine repressive Lösung Wert legte, weil Russland gleichzeitig in Aussicht gestellt hatte, dass Janukowitsch 15 Milliarden Dollar bekommt für das, was ihm durch die Nichtunterzeichnung des Assoziationsabkommens jetzt durch die Europäische Union verloren gegangen ist, das ist völlig klar. Etwas anderes ist, was in der Tat ein anderes Problem ist, wie stark und wie klar das dokumentiert ist, wie es um diesen Einsatzbefehl dieser Scharfschützen, dieser Sondereinheiten Berkut steht, wer da geschossen hat. Das ist bis heute nicht aufgeklärt und das ist sehr betrüblich, weil damit natürlich eine relevante Grauzone für Unterstellungen, Verdächtigungen oder andere Interpretationen existiert, nach der die Demonstranten sich selbst erschossen hätten. Aber das ist so grotesk. Selbstverständlich ist es wie in jeder bewaffneten Eskalation oder in der gewaltsamen Demonstration so, dass Gewalt ganz bestimmte Krisentypen nach oben spült und auch auf dem Maidan dann plötzlich in der zweiten Phase der Bewegung Leute in den Vordergrund rückten, die ähnlich militärpatriotische Ausbildungen haben wie die Leute auf russischer Seite oder aber auf Seiten des Regimes, die ziemlich unappetitliche Weltbilder haben. Aber auch das ist die Logik einer Millionen Menschen zählenden Massenbewegung, dass sie nicht alle aus demokratischen Kräften, sondern aus einer Vielzahl von politischen Milieus stammt, aus denen sich zusammensetzen. Und in dieser Phase passierte aber etwas, was wir analytisch meines Erachtens auch im Westen nie sauber genug getrennt haben, dass es einen Unterschied gibt zwischen der außerparlamentarischen Protestbewegung und der Opposition in der Verkhovna Rada. Die Opposition.
Also im ukrainischen Parlament.
Im ukrainischen Parlament. Die Opposition wurde hier in Deutschland ganz stark reduziert auf die Partei von Klitschko, dem ehemaligen Boxer, der deshalb so wichtig für uns war, weil er der einzige ukrainische Politiker war, der Deutsch sprach und die Medien das gerne aufgreifen. Aber er war nicht repräsentativ für den Maidan. Und der andere Oppositionelle war Jazenjuk. Und auch er war eigentlich nicht repräsentativ für den Maidan. Und in der Situation, in der durch externe Vermittlungen, damals polnische, französische und deutsche Vermittlungsinitiative, der Versuch unternommen wurde, zwischen den Herrschenden des Janukowitsch-Regimes und der Protestbewegung zu vermitteln, waren die Gesprächspartner, die Oppositionellen, aber sie wurden überhaupt nicht als repräsentativ für den Maidan angesehen. Und nach den Toten war es nahezu unmöglich, noch zu erwarten, dass der Maidan diese Vermittlungsversuche akzeptieren würde. Und stattdessen war klar, also das Janukowitsch-Regime muss weichen. Janukowitsch setzte sich dann auch nach Russland ab. Und was dann passiert ist, ist etwas, was niemand erwartet hatte. Dass Russland den machtpolitischen Konflikt im Inneren der Ukraine, wo unklar war, wie wird eigentlich jetzt so etwas wie die Integrität des Staates geschützt, wo so etwas wie die Frage, wer verfügt über das innere Gewaltmonopol, wer verfügt über das äußere Gewaltmonopol, unklar war, weil nicht klar war, wer hat eigentlich jetzt die Macht, hat die Übergangsregierung schon die Kompetenzen dazu, entscheidet sich Moskau in einer ganz, ganz kleinen Gruppe von Beratern rund um Putin, eine Handvoll Leute aus den Geheimdiensten von der Präsidialverwaltung, dem Verteidigungsminister, die Krim zu annektieren. Dass also Russland bereit ist, all das über Bord zu werfen, was europäische Sicherheit war, worauf Russland seit Jahrzehnten, insbesondere die Sowjetunion seit 1975 immer so Wert legte, nämlich die Unverletzlichkeit der Grenzen, die territoriale Integrität eines Staates, das Gewaltverbot, was sie an allen Ecken und Enden ständig für sich in Anspruch nehmen, sei es die Kritik am Jugoslawienkrieg, sei es die Kritik im Falle Syriens oder so, das wendet Russland nun an und annektiert die Krim. Das ist die nächste Phase, in der der innergesellschaftliche Machtkonflikt nun einen zwischenstaatlichen Charakter annimmt. Und in dieser Situation haben wir eine Zäsur in Europa. Zum ersten Mal seit 1945 eignet sich ein Land gewaltsam einen Teil eines souveränen Nachbarstaates an. Das ist eine historische Zäsur. Und das, was damit gleichzeitig verbunden ist, ist, dass alle Prinzipien, die das Völkerrecht für die Unverletzlichkeit der Grenzen auch vorsieht, außer Kraft gesetzt werden. Wenn man sich vorstellt, Deutschland würde nach der gleichen Logik agieren, wie es Russland für sich nun heute beansprucht.
Also Schutz russischer Minderheiten in anderen Ländern ist das ja.
Schutz russischer Minderheiten in anderen Ländern plus die Wiederaneignung historisch schon immer zu Russland gehörender Territorien. Wenn man sich dies als Analogie zum deutschen Verhalten vorstellt, Herr Gauck als Bundespräsident würde auffordern, die Deutschen in Schlesien, von denen es ja nach wie vor welche gibt, zu schützen und Schlesien wieder der Bundesrepublik anzugliedern oder aber klar machen würde, dass es geradezu eine sakrale Bedeutung für die deutsche Geschichte habe, dass Ostpreußen mit Kaliningrad oder Königsberg wieder zu Deutschland gehören würde, da wäre zu Recht der Teufel los. Aber das muss man sich klar machen. Das ist das Denken, das ist die politische Legitimation, die hinter dem Verhalten Russlands steht. Und es ist noch etwas Weiteres, was ganz andere Implikationen hat. Russland war nach dem Ende der Sowjetunion mit dem Budapester Memorandum eine der Garantiemächte für die territoriale Integrität der Ukraine. Die USA, England und Russland haben sich bemüht zu fragen, wie schaffen wir es, die Weiterverbreitung von Nuklearwaffen zu unterbinden? Denn mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion war plötzlich nicht nur eine Macht, nämlich Russland, Nuklearmacht, sondern auch die Ukraine, Belarus, Kasachstan waren Nuklearmächte. Und da hat man der Ukraine das Angebot gemacht, wir garantieren euch eure territoriale Integrität gegen die Ablieferung und den Verzicht auf Nuklearwaffen und den Beitritt zum Nichtweiterverbreitungsgebot. Und heute stellen wir fest, eine der Garantiemächte hat es in flagranter Weise einfach verletzt, indem sie die Krim annektiert hat. Und die anderen, die USA und die Briten, haben natürlich nichts unternommen, um die Ukraine in der Situation zu schützen. Aber was bedeutet denn das eigentlich für die Glaubwürdigkeit?
Was heißt natürlich?
Natürlich ganz im zynischen Sinne, dass weder den USA noch England die Ukraine so wichtig war, um da militärisch unter Umständen in eine Konfliktsituation mit Russland einzutreten. Sondern das wurde erstmal nur als Verletzung des Budapester Memorandums, des Budapester Abkommens kritisiert. Aber es blieb insgesamt natürlich folgenlos. Aber man muss es deshalb sagen, weil das kein historisches Thema ist, sondern es beschäftigt uns jeden Tag in der Frage, wie geht man mit dem Nuklearwaffenstreben des Iran um? Wie kann man heute dem Iran Garantien anbieten, wenn der Iran nach Kiew schauen kann und sehen kann, was diese Garantien für den Verzicht auf Atomwaffen wert sind? Das ist das Ergebnis, was Russland durch seine Politik auch gemacht hat. Russland hat also durch die Annexion der Krim, über den Krieg im Osten müssen wir dann anschließend reden, nicht nur einen innergesellschaftlichen Machtkonflikt dazu genutzt, territorial revisionistische und völkische Politik zu betreiben. Das muss man in aller Klarheit sagen. Schäubles Vergleich mit dem Sudetenland war historisch völlig richtig, dass das letzte Mal ein derartiger Fall die Zerschlagung der Tschechoslowakei und der Anschluss des Sudetenlands ans Deutsche Reich war und die Resttschechei, wie es damals hieß, dann später an das Deutsche Reich angeschlossen wurde. Sondern Russland hat auch durch diese Einmischung in diesen innergesellschaftlichen Konflikt, durch die Annexion der Krim, die europäische Sicherheit Ordnung in Gestalt der KSZE-Grundlage und der Logik des Pariser Vertrages von 1990 verletzt und zerstört. Es hat die grundlegenden Prinzipien der Vereinten Nationen damit zerstört und es hat Auswirkungen auf die Nichtweiterverbreitungspolitik in fataler Weise. Aber die Annexion der Krim war nicht genug. Weil man sich fragen muss, was ist eigentlich das Ziel in der Situation Moskaus gewesen? Wir können nicht über die Ukraine reden, so gerne wir das wollen, ohne Moskau und ohne Russland zu erwähnen. Man kann ganz klar sagen, die Annexion der Krim ist die Fortsetzung der autoritären, repressiven Politik von Putins Regime nach Putins dritter Machtübernahme im März 2012. Also die innergesellschaftlichen Repressionen in Russland finden ihre Fortsetzung in autoritärem Verhalten nach außen. Das müssen wir uns klar machen. Und das ist das Setting, um das es überhaupt geht.
Es ist aber auch nicht jetzt ohne Vorspiel gewesen, weil es gab ja schon in gewisser Hinsicht vergleichbare Aktivitäten Russlands, zum Beispiel im Norden Georgiens, also im Süden Russlands, mit Südossetien, Abchasien, all solche russisch geprägten Gebiete, die ja mehr oder weniger an Russland grenzten und wo ja im Prinzip Russland auch schon als ja, Beschützungsmacht oder Invasionsmacht, je nachdem, wie man das sehen möchte, schon fungiert hat. Also es war ja nicht ohne, es war nicht ohne Vorlauf.
Ja, es ist richtig. Und es ist vor allen Dingen wichtig, dran zu denken, was da 2008 passiert ist. 2008 im Falle Georgiens waren es nicht russisch geprägte, sondern anders ethno national geprägte autonome Gebietseinheiten, nämlich einmal die Osseten, die Südosseten, und einmal die Abchasen, auch eine turksprachige Minderheit innerhalb Georgiens, die aus unterschiedlichen Gründen in den 90er Jahren im Auflösungsprozess der Sowjetunion mehr Unabhängigkeit von der Zentralmacht in Tiflis haben wollten. Hm. Und dort war der Fall ein bisschen anders gelagert, das muss man der historischen Genauigkeit wegen sagen, hat das Regime unter Saakaschwili versucht, Südossetien wieder zurück in die georgische Souveränität zu holen. Saakaschwili hat in der Tat einen Krieg begonnen und Russland hat dies genutzt, um anschließend Teile Georgiens zu besetzen. Und damals war das ein kurzer, kleiner, erfolgreicher Krieg im Kaukasus, der relativ wenig Aufmerksamkeit im Westen gefunden hatte. Man hat so unterschwellig den Eindruck bekommen können, ja, Russland wird im Prinzip eine besondere Einflusssphäre im postsowjetischen Raum zugestanden. Was an sich schon ein fatales Signal ist.
Ja.
Und es gibt in mehreren Ländern derartige ethnoterritoriale Gebilde, Quasi-Staaten, die sich von der Oberhoheit des jeweiligen Nationalstaates abgespalten haben. Das sind Transnistrien in Moldawien, ist Nagorno-Karabach in Aserbaidschan, ist also Abchasien in Georgien, Südossetien in Georgien. Und hier ist natürlich eine ganz andere Situation im Falle der Ukraine noch einmal zu berücksichtigen, weil in der Tat auch die Krim in der Verfassung der Ukraine schon einen Sonderstatus hatte. Sie ist überwiegend von russischsprachigen Menschen bewohnt gewesen. Und sie hat eine Besonderheit dadurch, dass auf der Krim über die gesamte Zeit der Sowjetunion und anschließend auch in der unabhängigen Ukraine die Schwarzmeerflotte der russländischen Armee in Sewastopol und an anderen Stellen stationiert war. Aber dies, vertragskonform, vor wenigen Jahren wurde die Stationierungsmöglichkeit auf 2042 ausgedehnt. War also überhaupt kein Problem und die Ukraine und die Russen hatten in dieser Hinsicht einen guten Deal, der lautete Gas gegen Stationierungsrecht. Mhm. Ja, da gab es überhaupt nichts. Aber richtig ist, dass das Vorbild des kleinen erfolgreichen Krieges im August 2008 diesen kleinen Zirkel rund um Putin, der im Februar die Entscheidung traf, Leute des Militärgeheimdienstes GRU, das FSB und ganz reguläre Truppen nur ohne Abzeichen in Marsch zu setzen, um das Machtvakuum der Ukraine auszunutzen, um sich die Ukraine, um sich die Krim anzueignen, dass das eine fundamentale Rolle spielte, weil sie aus dem lauen Reagieren des Westens die Konsequenz zogen, es wird eh nichts passieren.
Also die laue Konsequenz auf den kurzen Krieg in
Georgien. Auf den kurzen Krieg in Georgien. Die Konsequenz zogen, da passiert überhaupt nichts. Niemand im Westen wird sich darüber auch nur aufregen. Was sie allerdings unterschätzt haben, war, dass in der Situation klar wurde, dass der Konflikt damit zu einem zwischenstaatlichen und zu einer Verletzung der grundlegenden Prinzipien europäischer Sicherheit geworden war. Und das ist etwas, was im Westen dann zumindest eine stärkere Sensibilisierung auslöste. Wir müssen aber selbstkritisch sagen, selbst da hat der Westen, hat die Europäische Union eigentlich noch immer nicht gewusst, wie sie sich zu dieser ganzen Einmischung Russlands, diesem verdeckten Krieg verhalten soll. Es bedurfte faktisch erst der Eskalation, der nächsten Eskalationsstufe, indem es den Krieg im Osten der Ukraine dann gab und hier ganz besonders dem Abschuss der malaysischen Maschine am 17. Juli letzten Jahres, dass die Europäer alle überhaupt einig wurden und gesagt haben, wir müssen etwas tun. Wir müssen mit Sanktionen wenigstens reagieren, wenn wir nicht zu militärischer Aktion bereit sind. Das ist die Situation. Aber man braucht natürlich, um diese Eskalationsdynamik nochmal zu schildern, nochmal ganz klar, was ist das Ziel Moskaus? Was ist das Ziel dieser kleinen Gruppe? Meines Erachtens sind es vier Prinzipien. Erstens, es geht darum, den Euromaidan zu torpedieren. Zweitens, den Aufbau eines demokratischen Staates mit Gewaltenteilung, mit Rechtsstaatlichkeit, die verfassungsrechtlich geregelt ist, zu verhindern, weil dies eine Bedrohung des Herrschaftsmodells von Putin und des aktuellen autoritären Regimes in Russland darstellt. Drittens geht es darum, ein Überspringen dieses revolutionären Funkens von der Ukraine auf Russland zu verhindern. Viertens geht es darum, den Westkurs der Ukraine entweder in die EU oder in die NATO zu verhindern. Weil jetzt klar ist, solange es territorial ungeklärte Gebiete in der Ukraine gibt, wird eine Mitgliedschaft in der EU oder in der NATO, die faktisch überhaupt nicht zur Debatte stand, weil sie 2008 nach dem Krieg im Kaukasus auf deutsches Betreiben sogar verhindert wurde, überhaupt nicht zur Diskussion stand. Ja? Und fünftens gibt es ein ganz anderes Ziel, nämlich Russland möchte in dem eigenen außenpolitischen engen Umfeld demonstrieren, dass es eine handlungsfähige Großmacht ist mit besonderen Interessen. Das sind die fünf Interessen, die Moskau am Beispiel der Ukraine exekutiert. Und in der Situation, in der wenige Wochen nach der Annexion der Krim, die dann am 18. März 2014 mit einer wirklich völkischen Rede, mit einer revisionistischen Rede durch Putin im Kreml offiziell in die Russländische Föderation aufgenommen wurde, als dann einige politische Kräfte, ganz, ganz marginale kleine Gruppen, Verwaltungsgebäude blockierten, Straßensperren errichteten in Donetsk, in Lugansk, in anderen Städten, hat Russland kapiert, das ist eine ideale Option, hier weiter die Ukraine zu destabilisieren. Und das ist die Situation gewesen, in der dann erneut, wie auf der Krim, zum Teil dieselben Personen aus der Krim abgezogen wurden, FSB, GRU, also der Militärgeheimdienst, GRU-Offiziere in die Ostukraine geschickt wurden, um dort die militärische Eskalation voranzutreiben. Und in dieser Phase ist etwas anders gewesen als in der Krim. Auf der Krim haben wir gelernt, Clausewitz hat recht.
Was hat er gesagt?
Der Krieg beginnt mit der Verteidigung. Wenn sich niemand verteidigt, dann bleibt es eine ganz normale Landnahme und Besatzung unter der ständigen Drohung der Gewalt. Wehrt sich dagegen derjenige, dem das Land gehört oder der dort lebt, der dort seine politische Ordnung hat, dann gibt es einen Krieg, weil sich dann die militärische Auseinandersetzung des Konflikts als kaum mehr vermeidbar herausstellt. Die Ukraine war damals so weise zu sagen, wir reagieren gar nicht auf die Besatzung und die haben die ukrainischen Truppen von der Krim entweder abgezogen oder aber die Schiffe sind einfach von Russland übernommen worden. Die Ukraine hat den Krieg auf der Krim verhindert. Im Falle der Ostukraine...
Also er hätte wahrscheinlich aber auch wirklich nicht die Spur und den Hauch einer Chance gehabt.
Das ändert ja nichts daran. Es geht ja nur um die systematische Frage, wann taucht eigentlich der Kriegsbegriff auf? Wann wird aus einem Konflikt eine Krise? Wann wird aus einer Krise ein Krieg? Das ist das, was wir analytisch trennen müssen. Ja? Und wir stellen fest, der Konflikt, den haben wir in den verschiedenen Etappen und Facetten schon analysiert. Die Krise war die Zuspitzung jetzt der Annexion, wo unklar war, wie reagiert die Ukraine, wie reagiert der Westen, wie reagieren die Garantiemächte der territorialen Integrität, nämlich die USA und Großbritannien, die das Budapester Memorandum eben mit unterzeichnet hatten. Das war die Krise. Und der Krieg war in der Situation vermieden, weil eben niemand bereit war, in der Situation sich zu wehren. Und in dem Augenblick, in dem es um die weitere territoriale Integrität der Ukraine am Beispiel ausgewählter Gebiete der Ostukraine ging, da ist aus diesen Handlungen, Besetzungen von Verwaltungsgebäuden, Gerichten, Polizeistationen, Straßensperren, Straßenblockaden oder so, und dem Einsatz dann von Polizei oder aber von Militär durch die ukrainische Regierung ist die Eskalation des Krieges geworden. Ja, und faktisch haben wir seitdem die Situation, dass es ähnlich wie das im Falle Jugoslawiens, im Falle Bosnien-Herzegowinas war, ein Krieg gibt, in dem sich innerstaatliche Kriegsformen mit klassischem Gewaltunternehmertum überlagern und dazu ein zwischenstaatlicher Krieg geworden ist. Obwohl der Unterschied zwischen Bosnien-Herzegowina und heute der Ukraine darin besteht, dass Russland nach außen bis heute so tut, als habe es mit dem Krieg überhaupt nichts zu tun. Als sei es nicht Kriegspartei. Faktisch liefert Moskau seit März letzten Jahres permanent Geld, Waffen und Soldaten, was wie damals im Falle des Afghanistan-Kriegs der Sowjetunion von 1979 bis 1989 zuallererst dadurch rauskam, dass Mütter ihre toten wehrpflichtigen Soldaten aus Pskow irgendwie in der Ukraine als gefallen gemeldet zurückbekamen.
Pskow ist ein Ort in
Russland. Pskow ist ein Ort in Russland, womit klar wurde, Schützenpanzerdivisionen, die in Pskow stationiert waren, sind in die Ostukraine geführt worden, um dort die Aufständischen zu bekämpfen. Das ist aber jetzt die Situation, mit der wir die gesamten Monate konfrontiert waren. Russland ist Kriegspartei in einem Krieg, den es offiziell nicht führt. Russland behauptet, nichts anderes zu machen als humanitäre Hilfe und äußert Verständnis dafür, dass es in der Ostukraine derartige politische Bestrebungen, eine neue quasi Staatlichkeit zu errichten gibt. Und das ist das Ergebnis davon, dass vorher die demokratische Bewegung des Euromaidan bereits mit einem propagandistischen Trommelfeuer wie wir es in der Sowjetunion nicht erlebt haben, als faschistisch diffamiert wurde. Die Übergangsregierung als faschistische Junta dargestellt wurde. Die gesamte Ukraine als in der Tradition des Nationalsozialismus oder aber der antisemitischen SS stehend dargestellt wurde. Und mit dem stärksten propagandistischen Instrument, was aufgrund der Geschichte der Sowjetunion zur Verfügung steht, nämlich der Kampf gegen den Faschismus, nun legitimiert wird, dass die Antifaschisten, die vermeintlichen Antifaschisten in der Ostukraine ja nichts anderes machen würden, als sich gegen die faschistische Bedrohung zu wehren. Das Schlimmste ist, das ist etwas, was mich fassungslos macht, dass genau diese Propaganda hier in Deutschland einen Resonanzkörper findet. Dass also die linke Partei, ein Dietmar Bartsch, ein, wie sie alle heißen, das muss man überhaupt nicht durchdeklinieren, sich nicht entblöden, diese Propaganda zu übernehmen und hier in Deutschland weiter zu verbreiten. Sensationell.
Die EU hat sich ja zumindest ein wenig zusammengerauft, dahingehend, dass man ja dann zu einem bestimmten Zeitpunkt auch Sanktionen beschlossen hat. Welche Durchschlagskraft die jetzt auch immer entwickeln dürfen. Bisher zeigt sich Russland nicht sonderlich beeindruckt davon. Also sicherlich ist es ein störender Faktor. Aber ob die jetzt in dem Maße wirklich greifen, wage ich gar nicht einzuschätzen. Also
ich schon. Also da sollte man ein bisschen Mut haben, auch mal Erfolge zu erkennen. Das Grundproblem ist, dass wir es mit zwei unterschiedlichen Zeitregimen zu tun haben. Militärische Handlungen, Krieg, sind ein ganz, ganz kurzfristiges Mittel, um Wirkung zu zeigen. Mhm. Sanktionen sind ein Mittel, das langfristig wirkt. Aber wenn man sieht, wie die im Sommer letzten Jahres verhängten Sanktionen volkswirtschaftliche Auswirkungen zeigen, dann räumt selbst Russland heute ein, dass das dreistellige Milliardenbeträge sind. Obwohl die Sanktionen ja ganz, ganz ausgewählte Bereiche der russischen Wirtschaft, nämlich Banken, die sich nicht mehr auf den internationalen Kapitalmärkten refinanzieren können und gegen Personen, die Verantwortung an der militärischen Annexion der Krim und an dem Krieg in der Ostukraine tragen, richten. Dazu kommt, dass parallel durch volkswirtschaftliche Veränderungen in der Weltwirtschaft, rückgehendes Wachstum in China, also zurückgehende Nachfrage weltweit bei gleichzeitigen Überkapazitäten, die Ölpreise und daran gekoppelt der Gaspreis runtergegangen ist, mit dramatischen Folgen für die wirtschaftliche Situation in Russland. Es ist so, dass man sagen kann, dass Russland darauf verzichtet hat, etwas, was in der Anfangsphase ja da stand, ein komplettes neues Gebilde in der Ostukraine zu bilden, nämlich Novorossiya, das bis nach Transnistrien und auf der anderen Seite eine Verbindung zur Krim darstellen sollte, ist das Ergebnis der westlichen Sanktionen. Die westlichen Sanktionen wirken. Die Elite ist allen gegenteiligen Beteuerungen in den russischen Medien sehr wohl sich darüber bewusst, was für eine fatale Entwicklungssackgasse das ist. Leute aus den Banken, aus der Zentralbank, aus den wirtschaftlich relevanten Milieus haben Absatzbewegungen von dieser Politik bereits gemacht. Und es ist eine offene Frage, wie die Situation tatsächlich ausgeht. Also hier würde es der Europäischen Union anstehen, ein bisschen selbstbewusster auf diese Verhängung der Sanktionen zu wirken. Und außerdem ist eins klar. Wenn, wie die Kanzlerin relativ früh gesagt hat, keine militärische Reaktion auf die Annexion der Krim und auf den Krieg in der Ostukraine von den Europäern oder von der NATO oder von wem auch immer zu erwarten ist, was bleibt dann eigentlich zur Verteidigung von den Prinzipien, die uns wichtig sind? Denn eins muss man sich auch klar machen. Der Angriff auf die Ukraine ist in dieser Hinsicht ein Angriff auf Europa. Weil wer die Prinzipien, für die die Ukraine auf die Straße gegangen sind, angreift, der greift die Grundlagen dessen an, wofür Europa steht. Und es ist kein Zufall, dass ausgerechnet diejenigen an der Seite Putins stehen, die antidemokratisch und antieuropäisch sind. Es ist kein Zufall, dass die AfDler, es ist kein Zufall, dass Front National, es ist kein Zufall, dass Rechtsradikale heute auf der Seite Putins stehen. Letzte Woche, erinnern Sie sich?
NPD-Chef Vogt.
Der Ex-NPD-Chef Vogt wird in einer neuen Nazi-Internationale in Moskau, in Petersburg hofiert. Aber da würde ich schon sagen, die Sanktionen sind richtig, wichtig und sie sind ein ganz, ganz zentrales Element, um klarzumachen, wo die Grenzen des Zulässigen sind. Und ich glaube, dass der Konflikt auf absehbare Zeit uns begleiten wird. Es ist nicht abzusehen, dass die Sanktionen aufgehoben werden. Denn es ist nicht klar, warum sind die Sanktionen eigentlich verhängt? Sollen die Sanktionen Russland dazu bewegen, sich von der Ukraine, sich von der Krim zurückzuziehen? Die Ukraine also wieder in den Stand versetzen, seine bisherige territoriale Integrität herzustellen. Oder noch klarer, noch platter formuliert, werden die Sanktionen dann aufgehoben, wenn Russland die Krim zurückgibt?
Die Bedingungen sind sozusagen nicht klar.
Die sind nicht klar. Oder aber werden die Sanktionen aufgehoben, wenn der Waffenstillstand, der jetzt im Februar mit Minsk II vereinbart wurde, hält? Das ist völlig unklar.
Minsk II ist ja insofern ganz interessant, als dass es ja nicht nur eine Einigung über den Waffenstillstand ist, sondern eigentlich auch ja darüber hinaus noch weitere Schritte fordert. Also die Entwaffnung des Gebiets, zumindest von schweren Waffen, was zumindest so ansatzweise stattgefunden hat, aber vermutlich auch noch nicht wirklich. Aber im Prinzip schreibt es ja vor, dass es einerseits Wahlen geben soll nach ukrainischem Recht in der Ostukraine zu irgendeinem Zeitpunkt. Aber lässt, wenn ich es richtig erinnere, auch diese Frage der Neuordnung einerseits ein bisschen offen und verhindert auch einen möglichen Anschluss der Ukraine an Europa, oder?
Es ist vor allen Dingen ein Dilemma, dass die Europäer oder internationale Organisationen es nicht geschafft haben, ein robustes Mandat zur Durchsetzung der Grenzkontrollen durchzusetzen. Solange die Grenzen nicht dicht sind, so lange kann jederzeit Rüstung, Soldaten in die Ostukraine weiter vordringen. Es ist zu früh zu beurteilen, was es mit diesem Waffenstillstand auf sich hat. Seit der Verabschiedung des Waffenstillstands am 10. Februar, der dann am 17. Februar in Kraft trat, sind auf ukrainischer Seite 80 Soldaten ums Leben gekommen. Es gibt weiterhin Scharmützel. Und es gibt die Stellungnahmen von einem der sogenannten Präsidenten der Volksrepubliken Donetsk und Luhansk, in diesem Fall von Herrn Sachatschenko, dass der nächste militärische Schritt sich gegen Mariupol richten würde. Es kann sein, denn das Warten, das Dauern, die Etappe gehört genauso zum Krieg wie die heißen Phasen, dass wir damit konfrontiert sind.
Mariupol, muss man dazu sagen, ist auch wieder ein strategisch sehr interessanter Ort, weil es ja im Prinzip an der Küste auf dem Landweg von der Ostukraine zur Krim liegt. Und damit sozusagen auch in den Raum stellt, dass Russland unter Umständen auch ein Interesse daran haben könnte, diese Lücke zu schließen.
Exakt. Und wir wissen auch nicht, ob die Regeln, die Sie angesprochen hatten, dass unter ukrainischer Kontrolle dort Wahlen durchgeführt werden, überhaupt von irgendjemanden der herrschenden Gewaltunternehmer in den Gebieten Donetsk und Luhansk, also in den Volksrepubliken Donetsk und Luhansk, akzeptiert werden. Darüber gibt es ja jetzt schon Streit. Ich glaube, wir müssen uns darauf einstellen, dass es auf absehbare Zeit eine gespaltene Ukraine gibt. Das müssen wir als Tatsache erstmal hinnehmen, ohne sie politisch zu akzeptieren. Ich glaube, das ist der springende Unterschied. In Teilen der deutschen Wirtschaft beispielsweise gibt es die Tendenz zu sagen, die Krim ist verloren. Lasst uns dieses Thema abhaken. Oder noch viel schlimmer, weil in seiner politischen Wirkung einfach nur fatal und es macht mich fassungslos, wie ein Politiker überhaupt so daherreden kann, wenn der Herr Platzek als ehemaliger SPD-Vorsitzender sogar sagt, man müsse einen Weg finden, und rückwirkend die Annexion der Krim zu legalisieren. Ja, da muss man wieder das Beispiel, worüber wir vorhin kurz halb im Scherz, halb ernst gesprochen haben, in den Mund nehmen. Ja, denkt ihr das an anderen Beispielen mal aus, ja, wenn besetzte Gebiete einfach legalisiert würden. Nein, also es gibt in diesen Kreisen eine Tendenz, dieses Thema überhaupt nicht mehr anzufassen. Das ist ganz, ganz fatal. Ich glaube, es wird einen Unterschied geben müssen zwischen der Frage, ist die Ukraine nun politisch gespalten und akzeptiert man die Zerstörung der territorialen Integrität? Wir müssen heute sagen, sie ist tatsächlich gespalten, aber das bedeutet nicht, dass man die Zerstörung der territorialen Integrität der Ukraine akzeptiert. Und der Kern ist sowieso die Frage, was wird nun aus der Ukraine? Wenn ich nochmal an das Kalkül Putins denke, dass das Ziel Russlands ist, den Neuaufbau einer Ukraine, einen funktionierenden rechtsstaatlichen Staat mit einem funktionierenden Wirtschaftsmodell unter Umständen mit einer Westorientierung zu verhindern, dann ist das, was er erreicht hat, eigentlich kontraproduktiv. Nie war die Ukraine westlicher als heute. Unter den Bedingungen eines aufgezwungenen Krieges, wo man eigentlich erwartet hätte, dass ganz, ganz harte, unversöhnliche Extremisten, antirussische Extremisten gewählt werden, hat eine Präsidentschaftswahl stattgefunden, die einen gemäßigten Politiker an die Macht brachte, nämlich Poroschenko, Petro Poroschenko, während die rechtsextremen Kandidaten 0,7 und 1,4% aller Stimmen bekamen.
Nicht unbedingt das faschistische Bild, was Deutschland gerne gemalt wird.
Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Unter den Bedingungen des Krieges und einer sich verschärfenden sozialen Krise und einer dramatischen ökonomischen Lage in der Ukraine wurden im Oktober Parlamentswahlen durchgeführt, wo die rechtsradikale Partei Svoboda an der 5%-Hürde gescheitert ist. Zwar wurde eine radikale Partei eines Herrn Ljaschko ins Parlament gewählt, aber deren Einfluss ist relativ marginal. Das ist die Situation, wo es jetzt um die Frage geht, wie kann Europa, für das die Ukraine im Euromaidan auf die Straße ging, eigentlich dazu beitragen, einen funktionierenden Staat und eine funktionierende Wirtschaft in der Ukraine wieder aufzubauen. Bei dem Fall der postkommunistischen Reformen nach 1989 in Polen, Tschechoslowakei, Ungarn, in der DDR und so weiter, sprach man davon, dass es ein Dilemma der Gleichzeitigkeit gibt. Die Polen mussten einen neuen Staat aufbauen, sie mussten ein neues politisches System aufbauen, sie müssten eine neue Wirtschaft und sie brauchten irgendwie eine neue funktionsfähige Gesellschaft. Aber das eine setzt unter Umständen das andere voraus. Mit diesem Dilemma ist die Ukraine heute in viel schärferer Weise konfrontiert, weil sie gleichzeitig noch den aufgezwungenen Krieg haben. Das ist die Lage, mit der die Ukraine heute beschäftigt ist, konfrontiert ist. Und ich glaube, die allervernünftigste, antiautoritäre, antidiktatorische Politik, die der Westen neben den Sanktionen gegen Russland fortsetzen kann, ist, der Westen, die Europäische Union, muss alles unternehmen, um das Scheitern der Ukraine zu verhindern. Oder positiv formuliert, die Europäische Union muss die Ukraine, soweit es geht, unterstützen, weil sich in der Ukraine erneut die Frage stellt, wie wichtig sind den Europäern ihre eigenen Werte?
Und wie wichtig ist die Ukraine Europa? Ich meine, dieser Assoziationsvertrag, mit dem das mehr oder weniger alles losgestoßen wurde, ist ja mittlerweile in abgewandelter Form unterschrieben, wenn ich das richtig sehe.
Ja.
Also es gibt zumindest schon mal erste Berührungspunkte und in gewisser Hinsicht ist diese Integration der Ukraine damit jetzt schon weiter fortgeschritten, als das ja ursprünglich zugelassen werden sollte, aus der Perspektive Russlands. Andererseits natürlich im Tausch gegen die Krim und in gewisser Hinsicht auch gegen die ostukrainischen Gebiete, die ja auch so einen ähnlich verlorenen Eindruck machen. Die Situation ist rein militärisch dort noch anders, aber angesichts der Übermacht Russlands und auch der Bereitschaft dort einzuschreiten, Präsenz zu zeigen oder welche Gruppen auch immer zu unterstützen, denke ich, müsste doch eigentlich die Ukraine jetzt realistisch sich zunächst einmal auf den effektiv wirklich administrierbaren Bereich konzentrieren. Oder wäre das schon vermessen?
Absolut, absolut. Also es gibt sowohl in der Ukraine als auch hier Stimmen, die sagen, unter Umständen ist es sogar ganz, ganz gut, dass diese östlichen Gebiete des Donbass verloren sind, denn man darf sich da keine Illusionen machen. Das handelt sich um strukturschwache, dringend modernisierungspflichtige, prekäre Montangebiete, die auf dem internationalen Markt eigentlich nicht wettbewerbsfähige Kohle- und Stahlprodukte anbieten. Es wird ein Fass ohne Boden sein, auch diese Gebiete zu finanzieren, die sich Russland nun an das Bein gebunden hat. Das ist einerseits richtig, andererseits ist es natürlich ein Problem. Die Ukraine hat jetzt so getan, als ginge sie diese Leute nichts mehr an. Also die Regierung hat die Zahlungen von Renten und von sozialen Transfers in diese Gebiete gestoppt, weil sie sagt, das sollen die jetzt Herrschenden der Volksrepubliken oder aber Russland als Sponsor dieser ganzen Aktivitäten das selbst finanzieren. Das führt aber nicht zur Integration der Gesellschaft. Denn wenn die Analyse am Anfang richtig war, und das ist einfach Fakt, ja, dass von 1991 an immer die Mehrheit aller Ukrainer, also auch der russischsprachigen Bürger der Ukraine im Osten der Ukraine, für eine unabhängige Ukraine waren und sich in den letzten Umfragen auch das immer noch bestätigt hatte, wenn während des Maidan auch Leute für den Maidan in Donetsk beispielsweise, in Kharkiv, in Odessa auf die Straße gingen, für das europäische Modell der Ukraine demonstriert haben, dann ist es natürlich eigentlich auch Aufgabe der ukrainischen Regierung, sich um diese politische Gesellschaft zu kümmern. Tatsache ist aber, dass es neben den 6.000 bis 10.000 Toten, den Zehntausenden Verletzten, der zerstörten Infrastruktur über eine Million Binnenflüchtlinge mittlerweile gibt, die eine Ukraine, die buchstäblich am Rande des finanziellen Kollapses steht, eigentlich gar nicht vernünftig versorgen kann. Was aber in all diesen Bereichen stattfindet und was bemerkenswert ist, ist, dass die Selbstorganisation der Gesellschaft, die während des Maidan sich politisch artikulierte, nun in derartigen Bereichen ebenfalls wieder zu sehen ist. Es ist die Gesellschaft, die sich um die Unterbringung der Flüchtlinge kümmert. Es ist die Gesellschaft, private Initiativen, wirklich Grassroots-Aktivitäten, die sich um die Betreuung von traumatisierten Menschen kümmert. Denn sie haben es mit einer traumatisierten Gesellschaft momentan zu tun. Das ist etwas, was wir hier in der ganzen Tragweite überhaupt nicht erfassen. dass diese Gesellschaft vorher schon eine ganze Reihe von hoch prekärer durch 70 Jahre Kommunismus deformierter Menschen, durch Afghanistan-Krieg, durch Tschernobyl Einsätze, durch die Folgen von Tschernobyl traumatisierte Leute hat. Und eine Schicht des Leidens lagert sich über die andere. Nun kommt diese Flüchtlingstragödie dazu. Das sind Herausforderungen, mit denen ein normaler Staat eigentlich schon relativ große Probleme hat. Und ein normaler Staat meint hier eine funktionierende Verwaltung, eine funktionierende Sozial- und Gesundheitsadministration. Und all das ist momentan in der Ukraine überhaupt nicht der Fall. Und da stellen sich die ganz konkreten Aufgaben, wo der Westen, wo die Europäer sehr konkret helfen können. Und dem Westen ist das mittlerweile ganz klar. Also wenn man das auch ein bisschen sarkastisch formuliert, muss die EU Putin eigentlich dafür dankbar sein, dass er die Integration der Europäischen Union wieder gestärkt hat? Dass er sie daran erinnert hat, wofür dieses Europa überhaupt steht? Und dass nun die Frage, ist die Ukraine eine europäische Aufgabe, sich von selbst erlöst hat? Also das, was er selbst gelöst hat. Also das, was die EU während der Nachbarschaftsverträge, während der ENP, der europäischen Nachbarschaftspolitik oder der östlichen Partnerschaft im Unklaren ließ, ist nun auf diese fatale Weise durch die Konfrontation, durch die Einmischung Russlands, durch den Krieg, den aufgezwungenen Krieg, geklärt. Ja, die Ukraine ist eine europäische Aufgabe. Deshalb stellt die Europäische Union den Löwenanteil der Mittel, den die Ukraine momentan braucht, um den finanziellen Kollaps abzuwenden, zur Verfügung. Deshalb wird es Konditionen geben auf Reform der Verwaltung, für Reform der Justiz, Aufbau eines anderen Gerichtswesens. Allerdings ist es zu früh zu sagen, wie das ausgeht. Ich kann nur eins sagen.
Aber der Tausch scheint ja auch ziemlich schlecht zu sein, den Putin da gemacht hat. Also mit den ganzen Sanktionen, die er sich eingetreten hat, dazu noch einen heruntergewirtschafteten industriellen Bereich und die Krim, wo sie im Prinzip ja schon vorher waren.
Der Westen führt sich selbst in die Irre mit seinem Blick auf Putin und auf die Stabilität des Regimes. Hier wird immer dargestellt, dass Putin ein so großes öffentliche, eine so große öffentliche Unterstützung gewinnen würde, dass er mit dieser Chuzpe, mit Gewalt die Krim zu annektieren und den Krieg in die Ostukraine zu tragen, eigentlich gewonnen hat. Aber meine Diagnose ist eine ganz andere. Ich glaube, wir sind mit einer Situation konfrontiert, die an die Spätphase der Sowjetunion, an die Stagnationsphase, auf den Höhepunkt der Stagnationsphase 1979 zurückverweist, als ein greises Gremium rund um den Parteisekretär Leonid Brezhnev damals, ein Verteidigungsminister, der KGB-Chef und andere Leute im kleinen engen Kreis die Entscheidung traf, die sowjetische Armee nach Afghanistan zu führen. Und damals schien die Sowjetunion auf dem Höhepunkt ihrer Macht und unheimlich stabil zu sein. Und das war der Höhepunkt des Ost-West-Konflikts. Wenn man das triumphalistische Gebaren und den Führerkult sich anschaut, die großen Meinungsumfragen, 86% stehen hinter Putin. Das triumphalistische Gebaren vor einem Jahr bei der Feier zur Aufnahme der Krim, dann scheint das auch unheimlich stabil zu sein. Wenn man aber genauer hinguckt, ist genau das Gegenteil der Fall. Putin hat Russland so in die Isolation geführt, wie damals Brezhnev die Sowjetunion mit dem Einmarsch in Afghanistan. Unmittelbar nach der Annexion hat die absolute Mehrheit der Mitglieder der Vollversammlung der Vereinten Nationen die Annexion für rechtswidrig erklärt. Ein Jahr später, also heute, sind vier Staaten auf der Welt überhaupt bereit, die Zugehörigkeit der Krim zu Russland anzuerkennen?
Welche sind denn das?
Afghanistan.
Ach.
Venezuela. Syrien. Nicaragua. Diese vier Staaten. Relevant ist, wer es nicht macht. Relevant sind zum Beispiel die Brüder im Geiste Putins. Ein Alexander Lukaschenko mit Belarus. Oder ein Herr Nazarbayev mit Kasachstan. Warum eigentlich nicht? Weil die verstehen, dass die revisionistische Politik Putins zum Schutz der Auslandsrussen mit territorialen Ansprüchen vor allen Dingen eine Gefahr für sie selbst ist. Weniger eine Gefahr für die Esten oder die Letten oder die Litauer oder die Polen, die sich bedroht fühlen durch diese neue Wende.
Mhm.
Die wirtschaftlichen Sanktionen greifen. Der Niedergang des Ölpreises führt zu einer prekären Situation und Putin reagiert im Modus des Ausnahmezustands. Er kann den Krieg gebrauchen zur Stabilisierung der eigenen autoritären Herrschaft. Nun ist der Krieg vorbei. Was bedeutet das eigentlich für die Stabilität der inneren Herrschaft? Wenn das Herrschaftsmodell, was vorher existiert hatte, die Gesellschaft wird ruhiggestellt, indem sie Geld bekommt aus den hohen Öl- und Gaseinnahmen, heute nicht mehr funktioniert. Das heißt, außenpolitisch sind die besten Freunde Deutschland, die Europäische Union, die immer über strategische Partnerschaft, Modernisierungspartnerschaft und die ganzen Sachen bis zum Schluss redeten, vor den Kopf gestoßen. Vertrauen ist auf Jahre zerstört. Putin wird es nicht gelingen, wenn er nicht die Krim an die Ukraine zurückgibt, aus dieser Isolation sein Land herauszuführen. Und die Mobilisierung gegen den Feind von außen, die ist keine Quelle, auf der man eine stabile Herrschaft errichten kann. Das ist das, was wir ganz am Anfang unseres Gesprächs schon gesagt haben, dass die autoritären Regime alle keine Instrumente zur Verfügung stellen, um Unzufriedenheit in der Gesellschaft abzulassen. Deshalb kommt es zu diesen plötzlichen Eruptionen, wie dem Euromaidan, zu den Demonstrationen in Moskau 2011, 2012 nach den gefälschten Wahlen, zu den plötzlichen Eruptionen in Weißrussland im Dezember 2010. Genau mit dieser Situation sind wir heute wieder konfrontiert. Putin hat das Land wie ein Flugzeug ins Trudeln gebracht. Und wenn ein Flugzeug einmal trudelt, ist es daraus kaum mehr rauszuholen. Und es ist nicht abzusehen, wo das hingeht. Weil innergesellschaftlich die politische Entwicklung Russlands mit Repressionen alleine nicht erfolgreich zu gestalten ist. Insofern ist der Blick auch nochmal auf die außenpolitische Dimension zu richten. Also die Annahme, den Westkurs der Ukraine zu verhindern, hat er gerade nicht eingelöst. Denn die Ukraine ist, wie ich vorhin schon gesagt habe, so westlich wie nie zuvor. Und der Westen, insbesondere die Europäer, sind sich heute so bewusst wie nie zuvor, dass es hier auch um ihr Ordnungsmodell geht. Das ist die außenpolitische Bilanz des Putin-Regimes.
Gibt es denn einen Konsens darüber, dass man dann auch vielleicht die Ukraine wirklich irgendwann in die EU mit aufnimmt?
Nee, den gibt es natürlich nicht. Es gibt in Deutschland und in den europäischen Ländern gibt es nach wie vor eine völlige Unklarheit darüber, wohin die Reise mit diesem eigentlich unkalkulierbaren Russland und mit dieser schwierigen Ukraine gehen soll. Es wäre falsch zu sagen, dass die Ukraine auch nur ansatzweise in einer Lage wäre, das heute zu machen. Aber ich glaube, aus den Erfahrungen von 1989 folgende weiß man, der Reformweg war deshalb so erfolgreich, weil die Staaten allesamt das Ziel Mitgliedschaft in der Europäischen Union hatten. Das war der Grund, warum die diese atemberaubenden Reformleistungen in den Jahren von 1991 bis 2004 zum Beitritt absolviert haben. Völlig klar. Die europäischen Verträge sehen vor, dass jeder europäische Staat die Perspektive zum Beitritt hat. Die Ukraine ist ein ukrainischer, ist ein europäischer Staat. In dem Augenblick, in dem es tatsächlich gelingen sollte, dass die Ukraine die Reformerfolge nachvollzieht, die die Polen zwischen 1989 und 2004 hatten, dann wird klar sein, wohin die Reise geht. Und die Ausstrahlung eines erfolgreichen Weges in der Ukraine auf Russland ist enorm. Das ist der Grund, warum liberale, demokratische Kräfte, Menschenrechtler in Russland heute sagen, wir sind momentan in einer ganz, ganz fatalen, autoritären Sackgasse. Entscheidend, auch für uns in Russland, ist die Frage, was geschieht in der Ukraine? Wird es in der Ukraine gelingen, einen demokratischen, durch Gewaltenteilung und funktionierende Institutionen gekennzeichneten starken Staat aufzubauen? Oder wird es Putin gelingen, den Staat so zu schwächen, dass er zu einem gescheiterten Staat eigentlich wird? Das ist das, was zur Diskussion steht.
Es macht immer so ein bisschen so den Eindruck, als ob so Russland sich so ein bisschen so als der Jupiter sieht. So um ihn herum gibt es nur so diesen Asteroidengürtel, wo sozusagen alles mit der Schwerkraft Russlands zerstört und zerschleudert wird und sich kein richtiger Planet bilden kann. Aber das scheint mir auch nicht unbedingt traghaft zu sein, weil wie stark ist Russland wirklich? Wie lange kann das Land diese Situation noch so weiterführen?
Das ist der postimperiale Komplex, unter dem diese Eliten leiden. Russland ist nicht der einzige imperiale Staat, der sich schwer mit der Dekolonisierung und der mit dem Verzicht des Imperiums tut. Also denken wir dran, wie lange dieser Prozess im Falle des British Empire oder auch der Franzosen gedauert hat. Tatsächlich ist all das, was wir beobachten, immer noch eine Folge der Auflösung der Sowjetunion und eine von dem Geist der Revanche gekennzeichneten politischen Elite in Russland, die fatalerweise an diese alten Kriterien wie militärische Macht gefürchtet und Territorium festhält und gleichzeitig verkennt, wie die Lage ist. Und die Lage ist so, dass die kulturelle Ausstrahlung Russlands gegen Null tendiert. Das muss man einfach sagen. Selbstverständlich wird Russisch nach wie vor in dem postsowjetischen Raum als Lingua Franca verwendet. Aber als attraktives Gesellschaftsmodell hat Putins Russland nichts anzubieten. Im Unterschied zu der revolutionären Sowjetunion in der Anfangsphase, die eine weltweite Ausstrahlung und Attraktivität hatte und die Feuchtwangers, Jeets und wie sie alle hießen, nach Moskau pendeln ließ. Wirtschaftlich ist die Russländische Föderation heute auf der Leistungsfähigkeit etwa zwischen Portugal und Italien. Das ist der volkswirtschaftliche Bereich, wo man das verankern darf. Mhm. Und mit dieser wirtschaftlichen Leistungskraft will Russland gleichzeitig ein Nuklearpotenzial und ein Militärhaushalt stemmen und eine globale Politik machen. Es ist eine systematische Selbstüberforderung, die auch wieder an das erinnert, was während des Brezhnev-Regimes passierte. Eine doppelte Krise von innenpolitischer Stagnation bei gleichzeitiger außenpolitischer Überdehnung. In einer ähnlichen Lage sind die Russen heute. Aber gerade das ist ja etwas, was die Länder in der Nachbarschaft nicht mehr mitmachen. Der Grund, warum so viele auch russischsprachige ukrainische Bürger für eine unabhängige Ukraine waren, ist ja genau, dass sie kein Interesse mehr an diesem imperialen Machtstaat alter Couleur haben, sondern dass sie verstehen, mitunter besser verstehen als wir, was für ein Wert es ist, wenn die Würde des Menschen verteidigt ist, wenn die sozialen Einrichtungen funktionieren, wenn so etwas wie die rechtsstaatliche Idee nicht nur Idee, sondern Praxis ist. Und vordemokratisches Denken, was Putin repräsentiert und was Janukowitsch in der Ukraine repräsentiert hat, steht unter Legitimationsdruck. Allem Krisengerede, das wir uns gerne auch anhören, wenn wir auf fallende Wahlbeteiligungsquoten und die mangelnde Mobilisierungsfähigkeit von Volksparteien oder so schauen.
Wird ja auch viel darüber geredet, dass Russland sich jetzt nach Asien orientieren würde. Ist das für Russland überhaupt eine Option?
Das ist Teil des Rufens im Walde. Es ist nichts Neues. Die Russen versuchen seit geraumer Zeit über die multipolare Welt eine Alternative zu amerikanischer Dominanz aufzubauen und versuchen China immer stärker als Partner zu gewinnen. Aber die Partnerschaft setzt voraus, dass es gemeinsame Handlungsfelder gibt. Und die gemeinsamen Handlungsfelder sind außerordentlich begrenzt. Und sie sind in der Regel zu Lasten Russlands, weil China die Bedingungen in einer anderen Art und Weise diktiert, als das in den russisch-europäischen Beziehungen der Fall ist. Ein Bereich ist der Rüstungssektor, ein anderer Bereich ist der Energiesektor, wo durch den Neubau von Pipelines nach China insbesondere Öl jetzt erstmal nach China geliefert werden soll. Aber das Ganze ist Teil einer symbolischen Politik, die nach innen Integrationskraft gegenüber der Gesellschaft, die Frontstellung mit Europa und gegenüber den USA vermittelt bekommen muss. Aber von der wirtschaftlichen Tragfähigkeit, von der Bedeutung, ist das absolut überzogen, das als Alternative anzusehen.
Inwiefern, um nochmal auch auf die Rolle Europas ein bisschen zurückzukommen und vielleicht auch nochmal spezifischer Deutschland. Es gibt ja auch so Gegenbewegungen gegen diese Erweiterung Europas. Ja, viele klagen, ja, wir sind ja jetzt schon so viele und funktioniert unser demokratisches Modell überhaupt noch, wenn 28 Nationen da mitreden und sich vielleicht in Zukunft ein paar der europäischen Staaten auch noch weiter aufspalten, siehe Situation mit Schottland oder mit Katalonien. Die Politik gegenüber anderen Ländern im Randbereich wie der Türkei haben ja sehr stark gezeigt, dass hier auch kulturelle Hürden unüberwindbar zu sein scheinen. Mit einer Folge, dass die Türkei mittlerweile da auch einen sehr eigenen Weg geht. Das ist vielleicht jetzt auch nochmal ein ganz anderes Beispiel. Aber die Frage ist sozusagen, inwiefern kann sich jetzt das gesamtgesellschaftliche Europa und damit auch das gesamtpolitische Europa da wieder neu aufstellen und auch diesen Glauben wieder zurückfinden an die eigentlichen Stärken, die jetzt in der Ukraine so gefeiert werden, aber die bei uns offensichtlich ganz abhanden kommen zu scheinen.
Ich weiß es nicht. Ich kann darauf keine vernünftige Antwort geben. Ich glaube, dass wenn man sich vor Augen führt, was da auf dem Spiel steht, die Ukraine ein anderes Kaliber von politischer Herausforderung und Gestaltungskraft und politischer Überzeugung ist, als das, was wir am Beispiel Griechenlands diskutieren. Und wenn ich sehe, wie schwierig es ist, im Falle Griechenlands so etwas wie eine europäische Solidarität oder eine europäische Antwort auf das zu geben, was da zur Debatte steht, dann bin ich skeptisch. Ich glaube aber tatsächlich, dass uns das in den nächsten Jahren bevorsteht, dass es um eine Neugründung Europas geht. Und da sind derartige Anstöße wie diese existenziellen, wo in einer Gesellschaft es tatsächlich um Sein oder Nichtsein geht, enorm wichtig. Das Problem ist ein bisschen, dass wir in vielen Situationen erleben, dass unsere kognitiven Landkarten, die wir im Kopf haben, eigentlich mit der Realität nicht übereinstimmen. Für die meisten Leute in der Konfliktphase des Euromaidan bis heute, muss man sagen, die Hälfte der Zeit haben die überhaupt nicht kapiert, dass die Ukraine ein europäischer Staat ist, der sie irgendwas angeht. Dass es da um ein europäisches Problem geht. Die Annahme, Das wäre ein Konflikt ganz, ganz weit im Osten zwischen Russland und der Ukraine. Was ist überhaupt die Ukraine? Die war weit verbreitet. Und ich glaube, erst durch die Annexionen, durch den Krieg ist das Bewusstsein in Deutschland, in der Europäischen Union gewachsen, was diese Ukraine ist, dass sie nicht eine abhängige Variable von Russland ist. Und es ist auch interessant, selbstkritisch unser eigenes Gespräch daraufhin nochmal zu reflektieren. Wir wollten über die Ukraine sehr viel stärker reden. Und dadurch, dass Russland so eine starke Rolle in dem Ukraine-Konflikt spielt, haben wir enorm viel Zeit auf Russland verwendet. Das ist kein Zufall. Sondern die deutschen Debatten insbesondere überlagern praktisch komplett die Ukraine. Und es ist ganz, ganz schwer, die Ukraine als Subjekt und nicht als Objekt, nicht als abhängige Variable von EU-Nachbarschaftspolitik oder aber von russischen Reintegrationsbestrebungen des postsowjetischen Raums zu begreifen. Das ist etwas, was natürlich anders ist als gegenüber Griechenland, Irland, Baskenland, Schottland oder so. Hier zeigt sich, dass wir 25 Jahre nach dem Ende des Ost-West-Konflikts gedanklich, intellektuell in unseren kognitiven Landkarten eigentlich die Veränderung Europas überhaupt noch nicht vollzogen haben. Und das geht viel weiter. Wenn Sie zum Beispiel sich anschauen, was in den Diskussionen in Deutschland über die Ukraine an krudem Denken, insbesondere von Repräsentanten der ältesten Generation zum Ausdruck kommt, da schütteln sie sich. Verdienstvolle Leute wie Erhard Eppler sagen, wir sollten uns angesichts der Tatsache, dass Russland 27 Millionen Tote während des Zweiten Weltkriegs zu beklagen hatte, mit Kritik an Russland zurückhalten. Was ist das für ein Geschichtsbild? Da kommt der Russlandfeldzug des Lanzers zum Ausdruck, der damals überhaupt nicht verstanden hat, dass die Sowjetunion mehr ist als Russland. Der Russlandfeldzug war die Darstellung im Deutschen Reich in der Propaganda, im Dritten Reich in der deutschen Propaganda. Dass die Opfer des nationalsozialistischen Vernichtungskrieges gegen die Sowjetunion natürlich Juden, Weißrussen, Ukrainer, Tataren, Russen waren, das ist völlig klar. Aber es existiert nicht in der Massenwahrnehmung. Helmut Schmidt, gleiche Generation, der Ü90, reproduziert exakt das, was er 1979-80 gegenüber einer authentischen Volksbewegung, der Solidarność, praktiziert hatte. Die Fixierung auf die Großmacht Sowjetunion bei gleichzeitiger Diffamierung der Bewegung als destabilisierende Kraft für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa und die Diffamierung, dass es ihnen nicht um menschenrechtliche Positionen ginge. Stattdessen kann er Verständnis für Putins Verhalten auf der Krim äußern. Das ist einfach unglaublich. Und
die Fixierung mit Russland, die geht ja auch noch immer weiter. Ich meine, wir sehen das Verhältnis von Gerhard Schröder. Der
naja, bei Schröder würde ich einfach sagen, wes Geld ich bekomme, das Lied ich sing. Das ist ganz einfach. Also Herr Schröder ist ja nun in anderen Diensten und
ja gut, aber auch schon vorher gab es halt diese Suche nach dem Kontakt mit Russland und Deutschland wollte sich mit Russland einigen, sollte sich mit Russland vielleicht nicht verbünden, aber ja, zumindest auch einen neuen Weg finden.
Ja, da gibt es in Deutschland, das ist in der Tradition des deutschen Denkens eine ganz fatale Konstante, die insbesondere auf dem rechten, aber auch komischerweise auf dem etatistischen sozialdemokratischen Flügel zu beobachten ist. Es gibt eine starke Fixierung auf Russland, auf das große, das autoritäre Russland bei gleichzeitiger völliger Missachtung und eigentlich Ignoranz gegenüber den ostmitteleuropäischen Staaten. Wenn ich eine Sache aus den vergangenen Jahrzehnten der Beschäftigung mit diesem ganzen Raum gelernt habe, dann das, dass es kein einziges plausibles Argument gibt, warum ich die Interessen der Balten geringer schätzen soll als die Interessen der Polen. Und die Interessen der Polen und der Balten geringer schätzen soll als die Russlands. Gibt es nicht. Größe ist kein Argument.
Vielleicht hat ja Deutschland da auch ein postimperiales Trauma.
Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass wir insgesamt, was die politische Klasse und was die Medien anbelangt, sehr wohl verstanden haben, dass sich durch die Integration tatsächlich die Art und Weise, wie Politik gemacht wird, verändert hat. Aber dies ist eine Schwäche, warum wir heute keine Antwort auf autoritäres Gebaren eines Putin oder eines autoritären Russlands in der Ukraine haben. Wenn eine Logik, eine politische Ordnung wie die der Europäischen Union über Verfahren, über Konsensbildung, über im Prinzip Bargaining funktioniert, einen ganz, ganz schwierigen Abstimmungsprozess, und die Europäische Union stolz darauf ist, nur über Softpower, ökonomische Leistungsfähigkeit, kulturelle Ausstrahlung, kommunikative Kapazitäten oder so, Politik gestalten zu können, dann ist sie faktisch überfordert mit einem Hard-Power-Ansatz, den Russland ganz, ganz cool durchgezogen hat. Die politischen Eliten sind nicht in der Lage, gegenüber einer Macht, wie sie Putin als Geheimdienstler perfekt beherrscht, eine vernünftige Position zu beziehen, der einfach nach wirklich Karl Schmidtschen Prinzipien agiert. Und das ist etwas, wo, glaube ich, das Vereinigte Europa, die politische Klasse,
was sind die intellektuelle Prinzipien, um da kurz mal zwischenzugehen?
Politik ist das Denken in Freund-Feind-Kategorie. Ja. Das ist das Wichtigste, ja. Politik ist das ganz, ganz harte, nach den Prinzipien der Nullsummenlogik agierende Machtstreben. Die Schwäche des Gegners, wenn er als Feind identifiziert ist, nutze ich aus, indem ich genau in diese hineintrete. Ja, und das ist das, was wir am Beispiel Putins Agieren auf der Krim, die Landnahme, gesehen haben. Ja. Und ich glaube, hier in dieser Hinsicht müssen wir uns einfach schärfen, wie wir diese Gesellschaften, autoritäre Gesellschaften und das handelnde Personal wahrnehmen und begreifen. Wir haben in dieser Hinsicht ein echtes Defizit, aber gleichzeitig ist die Stärke der europäischen Form, Politik zu machen, ja gerade die stärkere Integration der Gesellschaft. Also in dem Augenblick, in dem die Repression in Russland, das Regieren im Ausnahmezustand durch den Krieg, durch die Feindbildung gegen den Westen wegfällt, bricht die Unterstützung für dieses Putin-Regime genauso zusammen, wie wir es in den vergangenen Jahrzehnten gesehen haben. Die Frage, warum die Sowjetunion so sang- und klanglos zusammengebrochen ist, diese angeblich hochgerüstete, ist genau in dieser Hinsicht zu beantworten, weil sie bei den Beherrschten keine Legitimität genoss. Und sie können keine Legitimität dadurch erzielen, auf Dauer erzielen, dass sie regieren im Ausnahmezustand bei gleichzeitiger Verschiebung des Herrschaftsmodells. Und das ist das, was momentan wahrscheinlich in Russland zu beobachten sein wird. Weg von einem Herrschaftsmodell arabischen Fürstentümern Richtung härterer Diktatur. Das ist das, was sich da in Russland zurzeit abspielt.
Ja, also ich fasse zusammen, wir haben hier es mit einem schwierigen Konflikt zu tun, der aber in gewisser Hinsicht auch neue Chancen eröffnet. Sowohl zumindest in dieser verringerten Staatsfläche für die Ukraine selber, die im Prinzip durch den Druck von außen auch so den Katalysator erhalten hat, sich auch als Volk neu zu finden und damit auch als Staat neu zu definieren. Als auch eben in gewisser Hinsicht für Europa, in dem Moment, wo sie bereit ist, diese Ukraine anzunehmen, sich damit auch eigentlich wieder auf die Gründerprinzipien der EU neu zu besinnen.
Das ist ein gutes Stichwort. Das, was momentan sich in der Ukraine vollzieht, ist eine neue Staatsbildung und eine Nationsbildung, die Nation als politisches Subjekt, die ihre Interessen selbst in die Hand nimmt. Und natürlich gibt es gigantische Probleme, zum Beispiel die gesamte Auseinandersetzung mit den Oligarchen, die relevante Strukturen von Wirtschaft und Politik in den vergangenen Jahrzehnten charakterisiert haben. Aber die letzten Nachrichten aus der Ukraine zeigen, dass insbesondere das gewonnene Maß an politischer Transparenz und stärkerer Kontrolle durch eine neue politische, durch ein neues politisches Selbstbewusstsein ganz anders ist, als das rund um die Orange Revolution der Fall war. Die Rahmenbedingungen für diese Staatsbildung und für den Neuaufbau sind katastrophal schlecht. Aber die Ukraine war 1989 wirtschaftlich und gesellschaftlich vor Polen. Und wenn wir heute gucken, was die Polen alles auf die Beine gestellt haben, weil sie wollten, dann gibt es keinen Grund zu sagen, die Ukrainer können das nicht. Das ist die Lehre, die wir aus dem historischen Prozess gesellschaftlichen Handelns ziehen können. Es gibt keinen Grund, warum eine Ukraine nicht fähig sein soll, eine funktionierende Wirtschaft, ein politisches System demokratischen Zuschnitts mit Rechtsstaatlichkeit und ohne Korruption aufzubauen. Das ist die Aufgabe, vor der die Ukrainer stehen.
Manfred Sava, vielen Dank für die Ausführung. Und dann machen wir an der Stelle ein Ende. Ich sage auch vielen Dank fürs Zuhören. Natürlich hier bei Fokus Europa. Bald geht's weiter. Ich sage tschüss und bis bald.